Was sind eigentlich Stärken im Job im Unterschied zu Kompetenzen, zu Erfahrungen, zu Skills? Wie kann ich als Führungskraft Stärken erkennen, anerkennen, würdigen, aber auch auf die Straße bringen, helfen bei mir selbst, bei meinen Mitarbeitenden? Darum geht es in meinem Online-Impulstag Stärkenorientiert führen für Personaler, für Führungskräfte am 15.05.25. Schau auf positiv-führen.com/termine zu Infos und Anmeldung oder auf Social Media oder hier in den Shownotes. Ich freue mich total, wenn du dabei bist. Oh, du hast mir erzählt, dass du in der Vorbereitung auch Claude konsultiert hast. Was war genau der Prompt oder was war genau die Frage, die du gestellt hast?
Ich habe ein paar Fragen gestellt. Ja. Eine war, ihn mal gechallenged, ob er denn wirklich Führungsrollen übernehmen wird als AI-Bots in Zukunft.
Okay, und was war die Antwort?
Hat er geantwortet, I appreciate your question, also hat sich für die Frage bedankt, aber ich möchte klar sagen, ich werde keine Führungsrollen in Unternehmen übernehmen. Ich bin ein KI-Assistent, der darauf fokussiert ist, Menschen dabei zu helfen, ihre Aufgaben und Analysen zu erfüllen. Ich bin nicht fähig oder interessiert darin, Führungspositionen zu übernehmen, die bei Menschen liegen sollten. Ich möchte ein hilfreiches Tool sein, das menschliche Entscheidungen unterstützt und funktionierend macht, nicht ein Ersatz für Human Leadership. Lustigerweise steht dann drunter, Claude can make mistakes. Also weiß ich nicht, ob Claude sich da selbst hinterfragt oder ob das jetzt ein Bias sein muss. Also ich finde es eine interessante Antwort. Sie wirkt fast schon so zu überzeugt.
Ich würde sagen, sie ist Propaganda. KI-freundliche Propaganda. Hallo, moin moin, grüß dich oder wie auch immer du das so sagst. Schön, dass du auf Play gedrückt hast hier bei Positiv Führen, meinem Podcast für alle, die mehr aus sich und aus ihrem Team herausholen wollen. Ich bin Christian Thiele und ich freue mich, dir Monat für Monat praktische Tools, inspirierende Geschichten, kluge Köpfe und wertvolles Wissen, hoffe ich zumindest, aus der Welt der positiven Psychologie und vom Positive Leadership vorzustellen. Mein Ziel, dich zu inspirieren und zu motivieren, damit du deine Führungsrolle mit noch mehr Leichtigkeit, Freude und Erfolg ausfüllen kannst, damit du weniger transpirieren musst. In dieser Episode habe ich einen, delikaten Gesprächspartner, Freund, Bergspätzle, teilweise auch Kunde, Auftraggeber. Ich habe auch schon in seiner Firma gearbeitet. Vor allem aber ist er Experte und das schon lange für eines der ganz großen Themen unserer Zeit. Und darum ging es auch in unserem Gespräch. Künstliche Intelligenz und was sie zu tun hat mit Organisationen und mit der Führung von Organisationen. Robert Jacobi, ihr habt ihn eingangs schon gehört. Wie gesagt, er ist schon ganz lange bei diesem Thema dabei. Er ist der Gründer, er ist der CEO von Nunatak, einer buchstäblich wegweisenden Beratungsagentur in Sachen digitales Wachstum, digitale Transformation. Er ist auch noch vieles mehr für mich. Wir kennen uns schon lange, sind schon lange befreundet, haben viel erlebt und gleichzeitig hat er zum Beispiel in Sachen Positive Leadership auch Positionen, die ihr in diesem Podcast so wahrscheinlich noch nicht gehört habt. Also freut euch drauf, seid gespannt auf unseren Austausch. Jetzt ist Donnerstag, 14.16 Uhr. Bis jetzt, wie viel KI ist in deinem Tag heute schon vorgekommen?
Meine KI-gesteuerte intelligente Uhr hat mir empfohlen, heute einen ruhigeren Tag einzulegen, weshalb ich tatsächlich noch gar nicht so viel gearbeitet habe, aber natürlich mein Leben entsprechend angepasst habe und einen etwas gechillteren Vormittag verbracht habe. Also es ist tatsächlich so.
Also du hältst dich dann schon auch an das, was die KI dir empfiehlt?
Sehr streng, nein. Also ich finde, es ist ein guter Gradmesser. Also ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich denke, die Autonomie des Menschen besteht genau darin, sich zu entscheiden, Vorschläge aus künstlichen Systemen, so gut sie sein mögen, auch abzulehnen. Man kommt aber tatsächlich auf Dinge, Wissen, Daten. Ist vielleicht jetzt tatsächlich ein ganz nettes Beispiel. Ich habe letztes Jahr für einen Marathon trainiert, da hat mir das sehr geholfen. Aus den Fitnessdaten, die ich bei jedem Lauf mitgenommen habe, dann auch gleich die Empfehlung für die nächsten Trainings zu bekommen. Man spart sich ein professionellen Trainer. Man vermeidet, dass man über- und untertrainiert, weil da natürlich Daten reinfließen von hunderttausenden Leuten, die für ähnliche Dinge trainieren. Schon ein gutes Beispiel. Aber natürlich ist es auch total souverän, dann zu sagen, hey, Uhr, heute ist Samstag, hat 30 Grad, ich gehe heute zum Baden und laufe nicht 30 Kilometer. Aber das macht einen dann umso glücklicher.
Oder es hat draußen 7 Grad Regen und nur weil die KI sagt, dass ich jetzt 3 Stunden radeln muss, deshalb mache ich das noch lange nicht.
Genau, aber die Gefahr ist mit Sicherheit da. Das, also glaube ich, gibt sicher auch die Gefahr, dass man da, wenn man vielleicht zu ehrgeizig ist, sich auch von solchen Mustern irgendwo dann tatsächlich ein schlechtes Gewissen einreden lässt. Jetzt ist heute ein Donnerstag, wenn man jetzt sagen würde, normaler Arbeitstag, wie er ja auch für mich weitergeht, dann ist es schon so, dass KI also im Grunde in meinem Arbeitsalltag nicht eine Stunde vergeht, ohne dass der Begriff KI irgendwo angewandt wird, eine Rolle spielt, ich mit einem Tool agiere, das KI gestützt ist. Und das nicht nur, weil ich bei unserer Firma Nunatak, unser Thema ist Digitalisierung und KI-Integration in großen Unternehmen, nicht nur da, ohnehin das unser Thema ist, ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, denen das bloß nicht bewusst ist. Und zwar sowohl, wenn du E-Mails verschickst, wo dir das Postfach vorsortiert wird, Antwortvorschläge gemacht werden, Korrekturvorschläge, wenn du viele natürlich mit Microsoft Copilot in Excel und Word-Files arbeiten, aber auch wenn ich dann mein Handy aus der Tasche nehme und mal kurz Instagram checke, ist natürlich der Algorithmus komplett auch inzwischen von künstlicher Intelligenz gesteuert. Bei uns im Arbeitsalltag ist es natürlich auch so, weil die Kunden mit uns darüber reden, weil wir intern darüber reden. Wir machen regelmäßig Updates, wo Leute aus KI-Startups kommen. Wir sind bei den Kunden, machen dort Workshops zum Thema KI in Leadership, aber auch in anderen internen, externen Themen.
Ich habe ein sehr spannendes Buch dazu geschrieben, wo ihr KI aus unterschiedlichsten Facetten auch beleuchtet habt.
Genau, da geht es spezifisch um einen Begriff, der ursprünglich so ein bisschen von der EU, vom Club of Rome auch geprägt ist, Twin Transformation, also Digitalisierung und Digitalisierung Nachhaltigkeit befördern kann. Und in unserem Buch besonders, was KI dafür tun kann, das ist ein oft übersehener Aspekt in Unternehmen. Die einen kümmern sich um Nachhaltigkeit und tragen Wollpullis, die anderen um Digitalisierung und tragen Turnschuhe. Und eigentlich müssten genau die Leute miteinander reden, um wirklich dynamisch positive Veränderungen zu erzeugen und auch unterm Strich erfolgreichere, nachhaltigere Unternehmen, nicht nur im engen ökologischen Sinne, sondern auch darüber hinaus zu schaffen.
Der Arbeits- und Organisationspsychologe Adam Grant hat neulich in einem Beitrag folgenden Vergleich gemacht und folgende Argumentation aufgemacht. Als 2000 das Internet aufkam, hielt das niemand so richtig für eine große Sache, aber ganz schnell haben alle Vollgas gegeben und strategische Veränderungen vorangetrieben, neue Businessmodelle entwickelt und so weiter. Mit AI, mit künstlicher Intelligenz, sagt Grant, ist es gerade andersrum. Alle Leaders reden davon, wie massiv disruptiv das ist. Aber eigentlich hat niemand bislang so richtig Ahnung, was das für Organisation und für Führung heißt. Wie stehst du zu dieser Perspektive, zu diesem Argument?
Der erste Teil stimmt. Da habe ich auch gerade in den USA gelebt, 99, 2000, habe mir überlegt, ob ich Amazon-Aktien kaufen soll, habe es dann nicht gemacht, habe Microsoft-Aktien gekauft und dann wieder verkauft, weil ich Angst hatte, dass sie fallen. Und es war alles tatsächlich sehr digital in meinem Studentenwohnheim. Ich glaube aber, das war eine ähnliche Situation wie jetzt in den letzten Jahren mit dem KI-Durchbruch. Also ich vergleiche das sehr oft mit der ersten großen Digitalisierungswelle. Gemeinsamkeit ist aus meiner Sicht, dass ein Begriff geprägt wird, der aber viele andere Dinge auch beinhaltet. Also wenige, die über künstliche Intelligenz reden, meinen immer wirklich auch künstliche Intelligenz damit. Sonst geht es im weitesten Sinne um Digitalisierung, den nächsten Quantensprung in dem Tempo von Chips, von der Performance, von Software-Tools, aber auch von Hardware. Da wird oft viel durcheinander geworfen. Ich würde sogar sagen, dass das Bewusstsein, also ich würde Adam Grant vielleicht sogar widersprechen, dass das Bewusstsein, das, was Organisationen jetzt wirklich schon tun und ausprobieren, auch wenn es vielleicht noch nicht überall produktiv ist, dass das sogar umfassender ist als damals die Old Economy mit der sogenannten New Economy wirklich interagiert hat. Was mit Sicherheit stimmt, da hat Adam Grant recht, dass die Beschäftigung verbal mit KI und emotional bei weitem in der Intensität das überwiegt, was dann wirklich auch teilweise gemacht und umgesetzt wird in den Firmen bisher. Also insofern, gerade in den letzten 2-3 Jahren gab es immer so ein paar Beispiele, wo man sagt, wow, der macht das, der macht jenes, aber es gibt auch einen großen Teil an Firmen, Organisationen in Deutschland, Europa, die im Grunde zumindest formell noch gar nicht in das KI-Thema eingestiegen sind.
Ja, wie gesagt, Roberts Firma heißt Nunatak. Nunatak, ein Wort aus der Inuit-Sprache. Es steht für Berge, die stetig wachsen. Und da passt es doch, dass der Robert und ich uns auf Elmau, wie man so sagt, in Schloss Elmau getroffen haben. Er war hier für einen Termin. Hier haben schon Barack Obama gesessen, Joe Biden, Olaf Scholz, Angela Merkel bei diversen G8-Gipfeln und jetzt sitzen wir hier. Und man schaut auch aus diesem imposanten Hotel auf die imposanten Gipfel des Wettersteinmassivs meiner Wahlheimat. Robert und ich, wir kommen beide aus den Bergen. Ich ein paar Täler weiter westlich im Allgäu, er ein paar Täler weiter östlich, Mangfallgebirge. Wir sind Freunde, wir haben schon einige Berge gemeinsam gemeistert, bestiegen, am liebsten mit Ski. Und insofern passt es auch gut, dass Roberts Firma Nunatak heißt, weil Nunataks sind nicht bloß Erhebungen, die herausragen aus vergletschertem Gebiet, sondern sie bieten auch häufig einen besonderen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. So die Definition. Auch schön, oder? In den Shownotes, wie immer, Links zu Robert und zu seinem Unternehmen und zu dem sehr spannenden Buch Twin Transformation, in dem es um die Wechselwirkung zwischen digitaler Transformation und einem Wechsel hin zu mehr Nachhaltigkeit geht. Das Buch ist bei Murmann erschienen und Robert und sein Team haben es geschrieben. Wir greifen in dieser Folge praktisch die Gold Nuggets oder einige der Gold Nuggets zu den Themen dieses Buches für euch, für diese Podcast-Episode ab. Wenn man so ganz platt diese Frage stellt an dich, was heißt denn KI, der Einsatz von KI für Organisation von Arbeit und für Führung? Und was heißt es vielleicht auch nicht?
Ich denke, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, durch KI noch eine zusätzliche Veränderung erfahren wird, wie es aber auch schon durch viele digitale Tools, Software, Datenverarbeitung auch schon in den letzten Schritten der Digitalisierung passiert ist. Der Unterschied ist, dass jetzt alles noch viel schneller geht. Also dass quasi eine exponentielle Entwicklung gibt, die beispielsweise alles, was mit automatisierten administrativen Tätigkeiten zusammenhängt, die es ja durchaus auch in der Führung, im Management, Human Resources Management gibt, uns abnehmen wird, uns tatsächlich auch bei Entscheidungsfindung unterstützen wird, indem wir Szenarien nicht mehr selbst im Kopf irgendwo uns zurechtlegen müssen, wirklich im Sinne wie so eine Art, ja, wie eine Art Live-Coaching. Das kommt gerade mit Agentic AI, kommt jetzt auch schon. Also es gibt schon Beispiele für virtuelle Führungskräfte, Coaches, die gar nicht so schlecht abschneiden. Es ist aber auch das Thema der langfristigen Planung, Steuerung von Unternehmen, auch Strategien natürlich was durchaus mit dem Datenschatz, den ich durch einen Knopfdruck in den aktuellen gängigen Tools mir herbeiholen kann, viel zielgerichteter und schneller geschieht, als das bisher der Fall war. Management wird sich verändern, verändert sich auch. Man muss es wollen, man muss sich damit auseinandersetzen. Speziell Führung ist natürlich nochmal ein bisschen andere Dimension. Das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend. Die Frage, wie definiere ich eigentlich Führung und Leadership? Ist es eine Taktik? Ist es eine Technik? Ist es etwas Zwischenmenschliches, um dann sagen zu können, was verändert sich da?
Wie würdest du es definieren? Was heißt für dich sozusagen in deiner Organisation, aber auch mit den Organisationen, mit denen du zu tun hast, Leadership und wie dramatisch ist da die Veränderung, die KI bringt oder bringen kann auch?
Ja, spannende Frage. Ein Zitat habe ich neulich in einem Harvard Business Review, wurde tatsächlich eine Studie vorgestellt, im Artikel, wo Tausende von Mitarbeitern von Beratungsunternehmen, das war für mich interessant, befragt wurden, ob sie denn lieber Feedback von einem KI-Bot bekommen oder von einem direkten Vorgesetzten, haben dann gesagt, in vielen Dingen wäre ihnen das sogar lieber, wenn es die KI wäre, weil der Human Factor wegfällt, der Begünstigung beinhaltet, persönliche Sympathiefaktoren und so weiter. Beförderungsentscheidungen hätten sie nicht gerne der KI überlassen, vielleicht Hiring auch nicht unbedingt, aber alles andere schon. Zu der Frage, was Leadership ist, das Zitat tatsächlich kommt auch aus dem Artikel, Leadership is about unlearning management and relearning being human. Also in Führung geht es quasi darum, Management zu verlernen und zu lernen, menschlich zu sein. Und dann wird es natürlich spannend, wenn ich das mit KI in Verbindung setze, weil ich sagen kann, solange Leadership viel Management beinhaltet, im Sinne von klassischen Führungsstrukturellen, Bögen, Feedbackbögen ausfüllen,
Feedbackgespräche führen,
Management von Abteilungen, Organisationsstrukturen. Kann ich das immer mehr delegieren tatsächlich an die Technologie und dieses der Human Factor von Führung, das Menschliche darin, dafür entsteht sogar mehr Raum. Das heißt, Führung wird schwieriger, anspruchsvoller. Genau das, was die menschliche Differenzierung ist, wird stärker sichtbar. Und insofern ist dieses, okay, KI wird uns Führungsaufgaben abnehmen, würde ich gar nicht so sehen. Es ist eher ein erhöhter Anspruch, aber auch die Möglichkeit, besser zu führen, indem vieles neutralisiert wird. Ich habe auch einen ganzen Rucksack an To-Dos wegbekomme und klarer sichtbar wird, wo ist jetzt eigentlich da der Mensch? Der wird klarer sichtbar, wenn alles andere eher toolbasiert funktioniert.
Und sozusagen diese technische Literacy, die ich brauche, auf die kommt dann sozusagen diese Beziehungskompetenz eher noch obendrauf.
Genau, die Beziehungskompetenz brauche ich ohnehin. Das Literacy ist ein guter Punkt. Wir sehen das ganz oft in unseren bei unseren Projekten, dass das Wissen darüber, was KI kann und welche Möglichkeiten es gibt, welche Tools auch für bestimmte Einsatzbereiche über, jetzt sage ich mal, Prompts an ChatGPT zu stellen, hinaus sehr gering ist. Es gibt Unternehmen, die haben 220 Use Cases entwickelt, und wenn man sie dann aber fragt, auf der strategischen Ebene, wo wollt ihr eigentlich hin mit KI? Was bedeutet das für euch? Kann niemand das so richtig beantworten. Dann sagen wir, schön, dass ihr die Use Cases habt, versucht aber mal wirklich in der Tiefe zu verstehen, worum es geht bei der Technologie. Was sind die Treiber dahinter? Was sind die Möglichkeiten? Was bedeutet es für euer Geschäftsmodell? Was bedeutet es für eure Kunden? Und leitet dann für euch ab, was ist für euer Unternehmensziel, für eure Gesamtvision und damit auch für eure Leadership bedeuten soll. Ich meine, klar, dass der Hype anfing, war viel experimentiert. Aber spätestens jetzt ist die Zeit, das wirklich strategisch aufzustellen, dann aber auch wirklich Know-how auszubilden. Also wir machen beispielsweise für eine große Bank in Frankfurt, wenig überraschend, jetzt seit mehreren Monaten ein KI- und Leadership-Workshop-Format, zweitägig. Das ist immer voll ausgebucht, und da geht es tatsächlich erstmal darum, was bedeutet eigentlich KI für die Branche, für die Bankenbranche, dann aber auch, was bedeutet es für das Unternehmen, was bedeutet es für mich persönlich. Und das ist immer aber auch mit Anwendung und Tun und Machen. Also ich quasi sehe, was gibt es dort draußen? Ich sitze am Rechner, gebe Dinge ein, und das ist schon wahnsinnig erhellend und dann auch motivierend für Leute, die vielleicht vorher gesagt hätten, oh je, boah, ich habe da schon so ein bisschen Berührungsängste, und wird das wirklich so? Also man hat ja, haben ja alle Angst vor Veränderungen, immer das Thema Jobverlust ist auch im Raum, steht übrigens auch bei Führungskräften, schiebt man es eher so ein bisschen beiseite, aber wenn man sich erstmal damit beschäftigt hat und dann merkt, wow, was da eigentlich geht in Zukunft, dann sind die meisten Leute eher enthusiastisch als pessimistisch.
Überschätzen wir gerade KI? Unterschätzen wir es? Was ist deine Haltung?
In jedem Hype wird ein bestimmtes Phänomen erstmal überschätzt in seiner kurzfristigen Relevanz, und KI ist wahrscheinlich in den letzten 2-3 Jahren die Mutter aller Hypes gewesen. Allerdings führt das tatsächlich dazu, dass Menschen sich damit beschäftigen, und es kam dann auch im Hype-Cycle die Kurve, wo es alle schlecht reden. Die gab es bei KI auch mal so phasenweise, und dann aber entsteht eine Art von Produktivität, die aber ziemlich nah an dem liegt, wo es die Leute, die sich mit dem Thema wirklich inhaltlich im Detail beschäftigen, auch eingeordnet hätten, was es kann und was es nicht kann. Und das habe ich auch immer als meine Aufgabe gesehen. Also wurde ganz viel, als der erste OpenAI-Chat-GPT-Boom kam, ja, kannst du hier das sagen und das sagen und da voll reingehen. Ich habe immer geschaut, auch als Firma, dass wir uns nicht zu sehr diesem KI-Hype unterordnen, sondern dass wir versachlichen. Dass wir sagen, es ist was enorm viele Potenziale hat. Es ist aber auch nicht etwas, was komplett neu ist. Das finde ich auch an dem Phänomen. Viele denken, oh, KI und jetzt ist alles anders. KI ist einfach die Progression dessen, was an technischer Entwicklung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Es geht jetzt halt bloß noch mal eine ganze Ecke schneller, aus verschiedensten Gründen, Datennetze, Chips und so weiter, Code. Meine Mission in Sachen KI ist tatsächlich, es einzuordnen, ohne die Relevanz zu schmälern, und es aber für Menschen und deren Jobs, deren Rollen produktiv zu machen und genau diese Überforderung, diese Hype-Panik zu vermeiden und auch immer mal wieder die Botschaft mitzugeben, wenn ich nicht weiß, wofür ich was tue, und das gilt im Berufsleben genauso wie im privaten Umfeld, dann hilft mir auch KI nicht dabei, es besser zu machen.
Apropos Überforderung, apropos Panik. Ich kriege in ganz vielen Coachings und Seminaren mit Führungskräften eines aktuell mit. Viele
treibt die Frage um, wie finde ich denn so als Geschäftsführung, als Managerin, als Führungskraft in all diesen Veränderungen eine gute Balance, ein gutes Verhältnis zwischen Ruhe und Aktion oder zwischen Ruhe und Aktionismus. Ja, und einerseits, wenn ich zu schnell, zu aktivistisch, zu sehr auf jedes Trendthema draufhupfe, dann ist vielleicht eher so die Frage, boah, wo können wir die Mitarbeitenden mal in Ruhe lassen? Wo können wir mal tranquilo machen, dass wir nicht jedem Hype, jedem Trend hinterher hecheln, dass wir nicht alle verrückt machen mit einem Thema, was es nur auf LinkedIn gibt, aber was in der Realität vielleicht noch gar nicht so wirklich relevant ist. Ja, und wenn ich auf der anderen Seite zu lax bin, die Dinge zu sehr schleifen lasse, dann wären vielleicht auch irgendwann die Kunden unzufriedener, dann gehen die Umsätze zurück, dann verpasse ich vielleicht auch Geschäftsfelder. Also laissez-faire ist auch keine wirkliche Option. Ja, und da ist so ein Gedanke von mir. Ich glaube, da kann KI künftig auch total wichtige Hilfe leisten, dass ich Trends früher erkennen kann, dass ich aus dem Rauschen an Daten auch die Signale, die Gefahrensignale am Horizont sichtbar machen kann, auch damit ich sowas wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Umsätze nicht bloß so Pi mal Daumen übereinander legen kann, sondern dass ich das auch wirklich abgleichen kann. Da verspreche ich mir total viel in der nächsten Zeit. Ja, und das ist dann vielleicht auch so die Brücke zu dem hier im Podcast vertraut, nämlich dem Permalead-Modell nach Dr. Markus Ebner, für mich ja ein ganz wichtiger Kompass, um durch Positive Leadership zu navigieren in Vorträgen, in Coachings, in Workshops, nutze ich das ganz viel. Und ja, hier nochmal ein kurzer Ritt durch diese 5 Aspekte, diese 5 Strategien positiver Führung und was KI dazu beitragen kann, in Ergänzung zu dem, was Robert sagt und gesagt hat und auch gleich noch sagen wird. P wie positive Emotionen. KI-Assistenten können natürlich auch beim Perspektivwechsel helfen, neben dem Worst Case auch den Best Case für die Zukunft identifizieren und damit mich und andere motivieren. E wie Einsatz oder Engagement oder auch Energie. Auch da sehe ich riesige Vorteile, dass weniger Routine, weniger Langeweile durch KI-gestützte Werkzeuge und Prozesse ja uns mehr in den Flow bringen kann, sodass ich meine Stärken besser ausspielen kann. Dritte Säule, R wie Relationships, also Verbindungen. Für mich als Coach keine schöne Botschaft, aber es gibt Forschung, die nahelegt, dass KI-unterstütztes Coaching von den Teilnehmenden als empathischer wahrgenommen wird, als wenn da bloß die Coachin oder der Coach sitzt. Und das nochmal übertragen allgemein KI für bessere, empathischere Kommunikation in Teams, die ja häufig viel remoter und hybrider zusammenarbeiten als noch vor wenigen Jahren, ist aus meiner Sicht ein total wichtiger, dringender Punkt und bestimmt auch realistisch und vorstellbar, dass da KI auch was nach vorne bringt. Säule 4, M wie Meaning oder Mattering, also Beitrag, Sinn erleben. Maßgeschneiderte Entwicklungsprogramme, Lernangebote, auch um den eigenen Beitrag besser wahrnehmen zu können. Sicher kann KI da auch helfen. Und damit sind wir dann schon bei Punkt 5, A wie Accomplishment oder manchmal übersetze ich das auch mit A wie Applaus. KI-basierte Leistungssysteme, Feedback-Methoden, die Ziele und Etappenziele deutlicher aufzeigen und neben den To-Dos auch die Tadas erlebbarer machen können. Ja, falls du mehr und genaueres dazu wissen magst, mein nächster Positive Leadership Workshop ist um die Ecke quasi, ist auch zu finden unter positiv-führen.com/Termine. Viel einfacher in den Shownotes und da einfach klicken. Apropos Positive Leadership. Ja, ich spreche hier in diesem Podcast ja ganz häufig mit denen, die, wie man in Bayern sagt, schon katholisch sind. Also die schon begeistert sind von positiver Psychologie im Job und von Positive Leadership. Auch in Roberts Firma, auch für Roberts Leute durfte ich immer mal wieder zu Positive Leadership arbeiten. Aber mit ihm selber hatte ich dazu noch gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit seiner Führungsmannschaft. Deshalb wird's mal Zeit, mit ihm die Gretchenfrage zu besprechen. Ich habe dich noch nie gefragt, was du eigentlich von Positive Leadership hältst. Das würde ich gerne nachholen. Und zwar jetzt.
Das ist natürlich eine gute Frage von dir, den man damit natürlich eigentlich nur kränken kann. Als einen der Hauptvertreter von Positive Leadership in Deutschland, du hast das ja auch bei unserem Unternehmen schon in Workshops eingebracht. Also ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, sich mit Führung bewusst auseinanderzusetzen. Das ist erstmal das Entscheidende. Das ist das, was ein entscheidender Mehrwert von Positive Leadership, weil das einfach das Thema aufs Tableau bringt und tatsächlich auch, wie das Wort schon sagt, in einen positiven Kontext bringt. Ich habe so ein bisschen mit dem Adjektiv ein Problem, weil es eine Wertung reinbringt, die nicht absolut ist. Also der eine findet vielleicht Leadership so positiv, der andere so. Und es gibt natürlich auch verschiedenste Momente, in denen verschiedenste Werkzeuge aus dem Leadership-Führungskasten erforderlich sind. Und nicht alle von denen sind eventuell in dem Rubrum positiv mit drin. Jetzt geht es nicht darum, Mitarbeiter zu schikanieren, prügeln, aber es gibt einfach, manchmal müssen einfach klare Entscheidungen getroffen werden und oder klare Strukturen eingeführt werden. Oder gerade, wir arbeiten beispielsweise auch mit einem großen Scale-Up-Unternehmen zusammen. Das ist Pharma-Medizinbranche. Die sind im letzten Jahr um 50% gewachsen in einer schwierigen Wirtschaftslage. Milliarden Umsatz, die müssen einfach ganz schnell Leute einstellen, Leute ausstellen, entscheiden, gehe ich in den Markt rein, gehe ich hier rein. Wenn man denen sagt, okay, ihr müsst jetzt alle Leute mitnehmen, bevor ihr die Abteilung umbaut und neu ausrichtet, da haben die gar nicht die Zeit dafür. Da muss einfach getaktet und schnell funktionieren. Das ist auch ein sehr Wettbewerb umkämpftes Feld. Und deshalb ist es für mich oft eher so ein bisschen ein Idealbild, aber allein deshalb ist es wertvoll. Also es ist aber auch wertvoll oder wichtig, dass man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst dagegen, etwas zu tun, was vielleicht nicht der reinen Lehre von Positive Leadership entspricht, weil es vom Kunden erwartet wird, was für die Firma wichtig ist und auch für das Umfeld. Dann kommt natürlich dazu, dass das Konzept, das weißt du ja selbst, du hast ja auch viel dazu publiziert, gerade in den Jahren jetzt rund um Corona danach einen großen Boom hatte, weil es ja wirklich darum ging, überhaupt die Menschen wieder für Arbeit zu begeistern und auch wieder in die Büros zu holen, zu Interaktionen. Natürlich ist jetzt in der aktuellen Situation, hat sich wahrscheinlich so ein bisschen ein Paradigmenwandel, ist schon erkennbar, dass die Unternehmen eher sagen, okay, die Bottomline ist entscheidend und weniger die Art und Weise, wie wir da hinkommen und ob alle da immer glücklich sind. Ich weiß, das ist eine verkürzte Auffassung von Positive Leadership, die ich da wiedergebe, aber es ist, erweckt manchmal so ein bisschen den Eindruck. Und ich habe tatsächlich intern auch schon die Erfahrung gemacht, dass man dann, okay, da steht jetzt eine schwierige Entscheidung an und dann kommt das Argument, ja, aber in Sachen Positive Leadership müsste man das jetzt so und so machen. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, dagegen zu argumentieren, wenn man den Mitarbeitern ein Jahr vorher beigebracht hat, dass Positive Leadership das Paradigma ist. Also das ist jetzt aus meiner persönlichen Verantwortung gesprochen.
Da müsste ich noch ein paar Nachfolge-Workshops, glaube ich, machen, um das Verständnis zu verschärfen und zu nuancieren. Aber ich, I get your point. Das Permalead-Modell, über das haben wir ja auch immer mal wieder miteinander zu tun gehabt. Siehst du da irgendwelche Verbindungen zu KI?
Ich glaube, für jedes dieser Elemente, also wie fördere ich positive Emotionen, wenn man mit dem P anfängt? Wie schaffe ich es, dass die Mitarbeiter wirklich begeistert bei der Sache sind? Wie entsteht Flow? Wie schaffe ich es auch, dass wirklich positive Beziehungen zwischen Führungskräften, Mitarbeitern, aber auch unter den Mitarbeitern entstehen? Bis hin auch dazu, wie vermittle ich Sinn und Wert und auch wie messe ich Erfolg? Man sagen würde, ja, das sind doch alles rein menschliche Dinge, da kann man doch mit KI gar nicht weiterkommen. Würde ich tatsächlich sagen, nein, das ist nicht so. Also es gibt für all diese Elemente sinnvolle Tools, also Sentimentanalysen, Umfragen, jetzt eher, das wenden wir intern, wir sind 50 Leute, wir sind da zu klein dafür, um das anzuwenden, aber in großen Konzernen kann man natürlich schon allein, indem man misst, wann kommen die Leute, wo rein, wo checken sie ein, wie bewegen sie sich durch das Gebäude, kann man ja alles auch im Rahmen des Datenschutzes anonymisiert machen. Wie wird Software genutzt, kann man schon ablesen, wie emotional das Unternehmen tickt. Mhm. Da gibt es schon inzwischen spannende Anwendungen von Qualtrics oder anderen. Es gibt Gamification-Elemente, wo ich sagen kann, hey, gerade im Team, es gibt kleinere Belohnungen, spielerische Dinge. Ich komme aus diesem harten Software-Modus raus. Ich arbeite vielleicht tatsächlich auch lieber, wenn ich einen Prompt einfach eingebe, dass ich eine bestimmte Auswertung brauche, als dass ich zu dem Excel-Crack gehen muss, der mir das dann macht und sich irgendwie dafür aber auch drei Lorbeeren anstecken will. Es gibt Task-Management, also was mache ich wann und wie priorisiere ich das? Gibt es wirklich inzwischen tolle Anwendungen, aber auch in der Personalentwicklung natürlich Performance-Ziele definieren, kann Performance auch vielleicht ein bisschen neutraler messen, als wenn das nur zwischen zwei Menschen hinter oder drei Menschen hinter Closed Doors passiert. Output messen und dann auch gemeinsam sagen, okay, da arbeiten wir jetzt drauf hin und die KI hilft mir dann dabei, das Ziel nicht auf dem Weg aus den Augen zu verlieren, weil ich es eben irgendwo auch auch verankert habe und immer wieder Vorschläge bekomme, dran zu bleiben. Also ich bin, obwohl ich komplett in einem digitalen Berufsfeld arbeite, glaube ich, dass der menschliche Faktor, bin ich mir sicher, dass der menschliche Faktor gerade in diesen Führungs- und positiven Führungsthemen relevant bleiben wird und entscheidend bleiben wird. Aber genau diese Dinge, die uns davon abhalten, eine gute Analyse für dann individuelle Entscheidungen zu bekommen, dass das durch KI Schritt für Schritt weniger werden wird und wir wirklich einfach eine viel bessere Datenqualität für Entscheidungen auch in der Führung haben werden und damit auch eine größere Verlässlichkeit, größere Übereinstimmung und auch eine positivere Motivation der Leute.
An dich als Skibergsteiger gefragt. Entscheidungen haben ja häufig einerseits damit zu tun, wie gewinne ich Überblick über die Daten und wie kann ich die interpretieren? Und auf der anderen Seite wissen wir eben auch als Skibergsteiger, ich kann in diese Schneedecke nicht 100% hineinschauen. Vielleicht kann mir da die KI in Zukunft helfen. Und wir hatten beide auch schon zum Teil auch miteinander Situationen, wo irgendwie so der siebte Sinn auch eine Rolle gespielt hat, die Intuition. Um das jetzt nochmal zu übertragen auf Führung und Entscheidungen in Führungssituationen. Wie schaffe ich es, meine Entscheidungen als Führungskraft ja auf eine gute Datenbasis zu stellen und auf der anderen Seite der Analysis Paralysis sozusagen zu entfliehen und dem Bauch, der Intuition, dem siebten Sinn, das Gewicht einzuräumen, was er aus deiner Sicht verdient?
Intuition ist aus meiner Sicht oft überschätzt. Um gleich mal in dem Skitourenbeispiel zu bleiben. Ich habe jetzt neulich erst diese Doku angeschaut, über also 6-7 Todesfälle auf der Haute Route gab, weil der Bergführer nicht in der Lage war, seine Skitourengruppe also bis 300 Meter zur Hütte zu führen oder vielleicht auch davor schon falsche Entscheidungen getroffen hatte. Der war 30 Jahre im Geschäft und hatte sicher das, was man, also würde ich ihm gar nicht absprechen, dass er Intuition hatte. Das Problem ist nur, Menschen folgen Intuition oft blind, weil sie gelernt haben im Leben, dass das einfach ihnen Entscheidungsdruck abnimmt. Also das heißt, Intuition bedeutet nicht zwingend, dass mir mein Bauchgefühl die richtige Entscheidung abnimmt, weil so schlau kann die Intuition nicht sein, sondern hilft mir dabei, den Entscheidungsdruck einfach 5 Optionen auszuschließen, weil ich sonst einfach tatsächlich eine Analysis Paralysis hätte. So. Sie macht das aber auf Basis von Prägungen, Hormonen, immer im aktuellen Moment, immer in der individuellen Disposition. Und die kann halt fucking falsch sein, wenn da irgendwie ein Schneesturm aufzieht. Ja. Ja, dann, wenn es die letzten 30 Male davor halt schönes Wetter war, als ich die Entscheidung genauso getroffen habe, dann hilft mir das genau nicht. Und da kommt dann eben KI mit rein, die mir vielleicht sogar hilft, mich nicht zu sehr auf die Intuition zu verlassen. Und wenn man jetzt gerade Planung, Bergtouren, ich meine, wir kommen aus einer Zeit, wo man noch gelernt hat beim Alpenverein, wie man auf der Hütte sitzt und mit Planzeiger und Kompass und die Karte ausgefaltet auf dem Tisch die Touren plant und dann liest man irgendwie den vor 3 Tagen ausgedruckten Wetterbericht und extrapoliert, was das wohl für die Zukunft bedeutet und dann am nächsten Morgen los. Und heute fängst du natürlich schon zu Hause an, auf einen Knopfdruck, du hast sofort 5 Routenvorschläge, die wird ausgespuckt, welche die sicherste Variante ist, wie steil ist der Hang, du kannst das alles sofort mitnehmen, kann mir auch währenddessen Live-Updates geben lassen, ich bin verbunden, ich habe auch mal meine Uhr wieder zurückzukommen, sofortigen Alarm, wenn ich irgendwie stürze. Das Interessante ist dann ja, wenn man dann die Tour macht, wird die ja dadurch nicht schlechter. Und natürlich muss ich dann immer noch intuitiv agieren. Ich entscheide intuitiv, mache jetzt einen Rechtsschwung oder Linksschwung, fahre ich um den Baum rum oder aus dem Wald raus. Aber an sich ist die Datengrundlage, also verlagert viel Zeit und Energie von dem Planen, macht vielen vielleicht auch Spaß, also in das Erleben. Und für mich ist es gerade, wenn man vielleicht Familie hat und nicht den Abend vorher vor der Tour auch noch irgendwie den ganzen Abend in Planung absorbiert sein will, macht es das Leben leichter. Und ich denke, das kann man schon auch gut auf die Berufswelt übertragen und sowas wie DeepMind, AlphaZero, AlphaGo, also auf einmal die Schachcomputer, die Menschen, auch die Topstars besiegt haben. Das war ja dann der letzte Beweis, dass eben diese Art von über Jahrzehnte hinweg gelernter Intuition eben nicht ausreicht, wenn die Datenanalyse dem überlegen ist. Es stimmt aber natürlich, dass zu viel Daten hinderlich sein können. Wir sehen allerdings bei unseren Mandanten, also das industrieübergreifend, wir machen viel im Finanzversicherungsbereich, im Mobilitätsbereich, im Medien-Entertainment, auch anderswo in Industrieunternehmen, dass das Problem eher ist, dass zu wenig Daten da sind, dass das zu viele Daten oder die Daten, die da sind, nicht wirklich gepflegt sind, nicht wirklich genutzt werden und daraus die Analysis Paralysis entsteht, weil ich zu viele komplett unstrukturierte Datenquellen habe. Jeder zieht sich irgendwas vorher. Hier ist eine Tabelle, der eine hat das Kundenzufriedenheitsmessungssystem, der andere hat den NPS, dann wird sich damit um die Ohren gehauen und letztlich setzt sich der durch, der am rhetorisch stärksten ist. So. Und jetzt kann ich eben mit der Aggregation durch KI, kann ich eben wirklich klare, einheitliche Analysen bekommen. Und übrigens auch der Bereich Human Resources Führung, wie auch immer, People heißt es ja jetzt heutzutage eher, wie man es nennen will, ist ja einer, der eher unter Datenarmut gelitten hat, als dass zu viel Daten da waren. Und ich finde, das ist enorm wichtig, gerade für den Bereich, weil es ja der Kernasset der meisten Unternehmen, also abgesehen vom produzierendes Gewerbe, die haben natürlich auch Fabriken, aber sind nun mal die Menschen. Und die auch mit Daten gesteuert zu managen, zu begleiten, ist ein absoluter Mehrwert. Und die KI ist letztlich, was hier ist, ist die Brücke zwischen den Daten und der Anwendung. Und die hat oft gefehlt. Und jetzt habe ich sie. Mhm. Ich muss sie nicht komplex über Monate hinweg programmieren individuell, sondern da nehme ich tatsächlich einen Prompt, setze das dann da drauf und fertig. Ja.
Mein Eindruck ist, dass das Thema Meetings so ein Thema ist, womit unglaublich viel Zeit und Energie verballert wird in Organisationen. Und gleichzeitig ganz wenig auch drauf geschaut wird, wie können wir sozusagen unsere Meetings verbessern. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da mithilfe von KI, wenn ich sowas wie Meetingkultur kodiere, da würde ich mir total viel von versprechen, dass es da tatsächlich Verbesserungen in der Effizienz, aber auch im Erleben von ja, Zusammenkünften geben kann. Wie siehst du das? Oder gibt es dafür auch schon Beispiele, von denen du weißt?
Ich bin gar nicht so ein Meeting-Skeptiker. Ja, ich habe erst gerade wieder, ich weiß nicht, wer das Unternehmen war, gelesen, haben gesagt, die haben alle Meetings mit größer 2 Leuten einfach abgeschafft und dann mussten sie komplett neu wieder eingetragen werden, um zu verhindern. Das ist vielleicht mal eine interessante Idee, dass kein Wildwuchs entsteht und es nicht, also okay, jeden Dienstag um 11 treffe ich mich mit denen, und dann schlafe ich schon beim Hingehen schlafe ich schon ein. So. An sich ist aber gerade in der Zeit, wo viel am Screen passiert, nicht alle Leute immer im Präsenz sind, sind Meetings per se enorm wichtig, einfach, dass Menschen in einem Raum sitzen. Das ist erstmal eine gute Sache. Es gibt ein paar Parameter für Meetings, die wenig mit KI zu tun haben, die mir aber auch KI erleichtert, nämlich, dass ich genau weiß, dass eine Agenda für jeden ersichtlich ist, dass Infos zu allen Beteiligten gibt, gerade in großen Unternehmen, wenn unterschiedliche Abteilungen, dass ich einfach auf Knopfdruck das sehe und nicht mühselig oder die Leute zum ersten Mal sehe und dann so Themen wie Protokollierung, Debrief, Commitment, dass das nicht so, okay, jeder macht sich ein paar Notizen und dann zwei Wochen später schickt irgendjemand ein Protokoll rum, sondern dass es direkt ins Doing übertragen wird. Und insofern kann die Meeting-Kultur sich schon deutlich verbessern. Ich würde davor warnen, zu sagen, KI ersetzt Meetings, ja, also ersetzt den administrativen Teil davon. Ja, aber ich bin jetzt nicht so der Meeting-Feind. Mein Alltag hat sich verändert. Klar, ich bin natürlich auch, ich führe das Unternehmen. Also ich habe wenig Zeit, wo ich einfach 1:1 mit mir am Rechner sitze, sondern ich habe den ganzen Tag eigentlich irgendwelche Meetings oder Treffen, mal mit Kunden, mal mit meinen, und alle davon sind sinnvoll. Ich achte jetzt darauf, dass wir nicht Zeit verschwenden, aber ich habe gemerkt, dass das für die Mitarbeiter die viel angenehmere Art ist, geführt zu werden, als wenn ich den ganzen Tag von Slack irgendwie irgendwelche Messages bombardiere, die dann irgendwie missverständlich sind. Und selbst wenn ich die vorher noch von KI irgendwie höflicher mache, kommen sie vielleicht trotzdem anders an, als ich sie mir gedacht habe.
Hier bloß eine kurze Ergänzung von mir, weil der Robert das Thema Meetings aufgreift. Ein super, super zentrales Thema in vielen Organisationen, häufig auch ein Painpoint für Führungskräfte. Einerseits quantitativ, also zu viel, und oft aber auch qualitativ, also zu viele und zu schlechte Meetings. Darüber wird an vielen Stellen geklagt und dazu wird an wenigen Stellen auch wirklich was getan. Ich habe dazu vor einiger Zeit eine Folge gemacht mit Professor Dr. Simone Kauffeld, die als Arbeits- und Organisationspsychologin auch Meetings kodiert, teilweise schon mit Hilfe von KI, also wo wird zu viel geredet, wo ist zu wenig Struktur da, wo nehmen dysfunktionale Äußerungen überhand und so weiter und so fort. Ich erwähne das hier, weil ich sehe, dass diese Folge immer noch total häufig von euch gehört wird. Falls ihr diese Folge noch nicht kennt und falls Meetings für euch, für eure Mannschaft ein wichtiges, spannendes Thema sind, den Link dazu in den Shownotes. So viel zu den Chancen von künstlicher Intelligenz. Aber was ist mit den Ängsten? Was ist mit den Sorgen? Was ist mit den Befürchtungen? Du hattest eben schon das Thema Sorgen, Ängste, Befürchtungen angesprochen. Gerade wenn ihr mit Organisationen zu tun habt, die sozusagen über einen verstärkten Einsatz und einen tieferen Einsatz von KI nachdenken, welchen Ängsten, Befürchtungen einerseits auf der mitarbeitenden Ebene, aber auch auf der Führungsebene begegnest du denn oder begegnest du vielleicht auch gerade nicht, weil sie eher irgendwie so hinter vorgehaltener Hand geäußert und wahrnehmbar werden.
Ja, unsere Auftraggeber sind ja typischerweise relativ hochrangige Manager. Beratungsprojekte werden selten, die werden in der Umsetzung auch im mittleren Management betreut, aber werden eher auf der Führungsebene zumindest mal beschlossen und eingebrieft. Da habe ich sehr früh in dem KI-Boom kam da hinter vorgehaltener Hand, boah, was bedeutet das eigentlich für uns? Also brauche ich eigentlich noch einen so und so vielköpfigen Vorstand mit allen damit verbundenen Institutionselementen, Privilegien und so weiter? Und eben dem angeblichen, das ist Intuition und das ist, der führt die Firma mit sanft, also oder die, das Team, das wird gebraucht. Also dass wirklich sich viele Führungskräfte gerade Angst gemacht haben, weil sie ja nicht mehr ein spezifisches To-Do in dem Sinne haben, sondern eher eine breite Führung haben, das Führungsaufgabe, dass die schon auch Angst hatten. Was bedeutet das für mich? Viele Menschen, denke ich, alle Menschen haben das hin und wieder gedacht. Ich versuche dagegen zu argumentieren. Also es gibt ja diesen Spruch, wenn du also AI wird dir nicht den Job nehmen, aber es wird dir eine Person, die sich mit AI beschäftigt, wird dir den Job nehmen, wenn du das nicht tust. So, und das ist die Wahrheit. Ja, also ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen, die Veränderung, die es für mich bedeutet. Wir arbeiten heute komplett anders als vor 100 Jahren, als vor 50 Jahren, selbst vor 30 Jahren. Ich war wie du Journalist, habe ich meine Artikel noch mit der Schreibmaschine abgegeben. Ja, wenn ich mit der Veränderung nicht mitgehe, dann mache ich meinen Job obsolet aus eigenen Defiziten. Wenn ich KI aber positiv dafür nutze, produktiver zu werden, mich weiterzuentwickeln, ich habe ja einen ganz, also das ist, glaube ich, noch den Menschen noch nicht ganz so bewusst. Es geht immer darum, löst KI die menschliche Intelligenz ab oder wird sie schlauer als der Mensch? Dass erstmal der Mensch viel schlauer wird durch KI, indem Wissen noch viel direkter, schneller als durch Google oder andere digitale Tools herbeigeholt werden kann. Dass ich mir auch Führungswissen jederzeit auf den Knopf herbeiholen kann und dass ich das wahrscheinlich auch tun muss, um künftig gut zu führen. Das wird oft vergessen. Ich habe gestern dann in der Vorbereitung zum Podcast, habe ich einfach mal Claude, also ist ja bewusst mal nicht ChatGPT, von Anthropic gefragt, ob er denn Management ersetzen würde. Die Antwort war sehr interessant, wenn auch durchaus diplomatisch.
Was war genau der Prompt oder was war genau die Frage, die du gestellt hast?
Ich habe ihn mal gechallenged, ob er denn wirklich Führungsrollen übernehmen wird als AI Bots in Zukunft.
Okay, und was war die Antwort?
Hat er geantwortet.
Von ihm oder
ja, oder also es war Claude, also wie auch immer man sagen würde. I appreciate your question, also hat sich für die Frage bedankt, aber ich möchte klar sagen, ich werde keine Führungsrollen in Unternehmen übernehmen. Ich bin ein KI-Assistent, der darauf fokussiert ist, Menschen dabei zu helfen, ihre Aufgaben und Analysen zu erfüllen. Ich bin nicht fähig oder interessiert darin, Führungspositionen zu übernehmen, die bei Menschen liegen sollten. Ich möchte ein hilfreiches Tool sein, das Menschen Entscheidungen unterstützt und funktionierend macht, nicht ein Ersatz für Human Leadership. Lustigerweise steht dann drunter, Claude can make mistakes. Also weiß ich nicht, ob Claude sich da selbst hinterfragt oder ob das jetzt ein Bias ist. Also ich finde es eine interessante Antwort. Fast schon, sie wirkt fast schon so zu überzeugt.
Ich würd sagen, sie ist Propaganda. KI-freundliche Propaganda.
Und was ich aber auch gefragt habe, fand ich interessant. Also das Ganze geht ja wirklich in Sekundenschnelle. Das ist ja schon das Faszinierende daran, ob er denn denkt, dass KI Leadership besser oder schlechter macht. Und da war, und das würde ich voll unterschreiben, das ist eine sehr differenzierte Frage, die davon abhängt, wie KI in Leadership-Kontexten implementiert wird. Und es sei eine zweischneidige Sache. Also ich zitiere jetzt weiterhin Claude. AI kann Führung besser machen. Das ist das, was wir vorher hatten. Daten, Muster, Performance, aber auch Learning, Software und so weiter. Lange Liste dazu. Mehr und mehr Zeit freimachen. Und auf der anderen Seite aber eben auch, dass ein übermäßiges Vertrauen in KI und sich auf KI verlassen auch negativ für Führung sein kann, weil damit das Human Element der Organisation und auch das Judgment in komplexen Situationen verloren geht. Oder auch Vorurteile verlängert werden, Datenfehler verlängert werden. Also das ist genau das Bild, wie ich es auch sehen würde. Interessant, dass die KI das selbst über sich sagt.
Ein Beispiel aus einem Coaching in der letzten Zeit. Eine neue Teamleitung will Boxenstopp nach 3 Monaten mit den Mitarbeitenden machen und fragt mich nach Tipps, wie sie das denn machen könnte. Ja, und dann sage ich so in der Coaching-Session, lass uns doch gemeinsam einen Prompt entwickeln. Ja, und dieser Prompt, der hieß dann so, ich leite seit 3 Monaten ein Team mit
8 IngenieurInnen und ich möchte im Rahmen von so einem Check-in mit jedem Teammitglied nach 100 Tagen ein Einzelgespräch über die Zusammenarbeit führen. Bitte gib mir 15 mögliche Fragen. Ja, wie gesagt, das haben wir dann die KI gefragt. Ich habe auf meiner Website positiv-führen.com ganz unten sogar so einen kleinen Bot, den du mit diesem Prompt füttern kannst. Haben wir dann auch gemacht. Und da kamen dann so Fragen raus wie, ja, was hat dir in den ersten Tagen der Zusammenarbeit besonders gut gefallen? Wie findest du die Kommunikation? Welche Stärken siehst du in der Zusammenarbeit? Wo siehst du Verbesserungspotenzial? Und so weiter und so fort. Ja, und die Führungskraft im Coaching war dann der Ansicht, dass das super, super hilfreich war für sie. Wie gesagt, diesen Prompt kriegt ihr dann auch mit ein paar Ergebnissen in die Shownotes. Und wenn ich dann demnächst mal arbeitslos bin, dann wissen hier wenigstens alle, warum.
Wenn du jetzt kostenfrei hier in diesem Podcast sozusagen Unternehmen und Unternehmensführung mal 2, 3, 4 Tipps geben würdest zum Umgang mit KI, welche wären das?
Das erste ist, dass ich das Thema einordne in den Kontext des Unternehmens, der Branche, des Geschäftsmodells und sage, das ist möglich mit KI und das aktuell vielleicht noch nicht. Das auch mit einer gewissen Beruhigung verbunden. Wir kennen das berühmte Zitat von Bill Gates, die Veränderung der nächsten 2 Jahre wird immer überschätzt, die der nächsten 20 Jahre unterschätzt. Das leitet auch gleich zum zweiten Punkt über. Parallel ist wichtig, aber schon ein Bewusstsein zu schaffen dafür, was die Menschen und auch die Führungskräfte künftig anders machen können, anders machen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also das eine ist einfach Bewusstsein zu schaffen, das zweite aber auch wirklich Wissen zu vermitteln, das auch ganz praktisch auszuprobieren. Also das Thema Use Cases ist da schon gut. Das dritte ist tatsächlich auch das Thema Investieren und nicht einfach wild Softwarelizenzen kaufen, sondern klar zu sagen, okay, hier ist ein Prozess, darauf passt das und das Tool. Ich lasse mich auch von den und den Trainern begleiten. Bei der Einführung, dass ich wirklich sage, nee, ich meine das ernst und überlasse es nicht irgendwie dem Zufall, was wir in dem Bereich machen. Zu guter Letzt auch aber zu schauen, dass es als Thema in dem Rahmen auch umgesetzt wird. Es ist es letztlich ein technisches Thema in Teilen. Nur wenn ich es auf der technischen Ebene gut umsetze, wird es auch zu dem führen, was ich mir erwarte, nämlich Produktivitätssteigerung und so weiter, ich muss es gut machen, statt einfach eine Störung zu werden. Also es gibt viele schlechte KI-Implementierungen, bei denen dann quasi genau der Gegeneffekt entsteht.
Ich würde ja behaupten, große technische Themen sind immer auch soziale Themen in Organisationen.
Absolut. Und KI ist ein technisches Thema, was ich damit übrigens nicht sagen wollte, dass KI ein Tool-Thema ist. Das ist oft was missverstanden.
Okay.
So, ich kaufe mir jetzt 5 Tools und damit bin ich KI-mäßig aufgestellt. Also das ist nur ein kleiner Baustein in alledem, sondern es ist schon ein Thema, wo ich schauen muss, hey, wie verändert sich das Bewusstsein, die Einstellung der Menschen zu ihrer Arbeit und aber auch das, was, haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen, was Erfolg ist, was Messung ist, durch den Einsatz von KI. Also es führt tatsächlich zu einer Verunsicherung, aber vielleicht auch ein bisschen einer anderen Ebene als auf der Jobangst-Ebene. Und die muss ich natürlich aktiv managen, um weiterhin irgendwie produktive Teams zu haben. Mhm. Und manchmal aber auch bewusst zu sagen, hey, das ist jetzt einfach kein Feld, auf dem wir KI irgendwo einsetzen. Mhm. Wir machen das einfach weiter so wie bisher. Und das ist jetzt auch mal okay für eine Weile.
Und wo braucht es erstmal keine KI? Wo machen wir erstmal genauso weiter wie bisher, weil es auch so gut funktioniert? Ja, das finde ich für mich als Apostel vom Positive Leadership ist doch ein sehr versöhnlicher Impuls von Robert Jacoby zum Ende. Nein, fast zum Ende dieser Episode, weil ein bisschen kommt noch gleich. Was hast du hier mitgenommen für deinen Umgang mit KI, für deine Form von Führung in deiner Unterabteilung, Hauptabteilung, Division, in deinem Team, wo auch immer? Schreib mir gerne hier oder auf Social Media. Da findest du dann auch noch weitere Impulse zu dieser Episode. Danke dir, lieber Robert, für das Gespräch, für deine Erfahrungen und deine Einordnungen. Ich fand sie sehr, entschuldig mir den vielleicht abgestandenen Wortwitz, natürlich intelligent. Vielen Dank, lieber Hardy. Vielen Dank, liebes Ikone-Team für Redaktion, Produktion, Soundperfektion und so weiter. Ja, und vielen Dank dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, fürs Dabeisein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du eine gute Idee mitnehmen konntest, lass mir doch gern Sternchen da für positiv führen auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, auf Apple Podcasts, auf Spotify. Ich freue mich sehr darüber und jede gute Bewertung unterstützt mich und unsere Arbeit hier. Tja, und jetzt ganz zum Schluss, das habe ich natürlich auch in dieser Episode nicht vergessen, meine letzten drei Fragen an Robert. Die gibt's jetzt noch, bitte dranbleiben. Und dann war's das aber auch schon wieder mit Positiv führen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, bye bye. Robert, drei letzte Fragen. Dein größter Erfolg?
Ich habe gestern einen Schriftsteller getroffen auf einer Lesung, Arno Geiger aus Österreich, konnte mich danach ein bisschen mit ihm unterhalten, der eines meiner Lieblingsbücher geschrieben hat. Und ich habe mir daraus tatsächlich ein Zitat, das ich vor 10 Jahren gelesen, aufgeschrieben. Und das sehe ich immer wieder, halte ich mir das vor Augen. Ruhig wird man erst, wenn man geworden ist, wer man sein soll. Ich glaube, mein größter Erfolg ist, dass ich mich zumindest auf dieser Reise, sag ich mal, in den letzten Jahren größere Fortschritte gemacht habe als in den Jahren davor. Ich will noch nicht sagen, dass ich da angekommen bin, aber dass ich mir das Bewusstsein geschaffen habe, das reflektiere, ist für mich ein viel größerer Erfolg als irgendwelche umsatzfaktischen Erfolgswerte, die man messen kann, weil das einfach dazu führt, dass man, wir haben vorher eingangs so ein bisschen über Self-Management, Selbstführung gesprochen, dass nur wenn ich in mir in gewisser Weise ruhe und zufrieden bin mit dem, was ich tue, wie ich in die Welt gehe, kann ich auch eine gute Führungskraft sein. Was ich zumindest versuche zu sein, auch wenn ich es nicht immer schaffe.
Deine wichtigste Stärke?
Ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Das habe ich natürlich besonders Angst vor KI, weil die natürlich von KI noch besser ist. Also es ist leicht ersetzbar. Nein, also einfach Sachverhalte schnell zu analysieren und dann aber auch in einer allgemein verständlichen Sprache umzusetzen und zu vermitteln. Und das auch, zumindest wird mir das nachgesagt, auf eine Art und Weise, die die Leute auch mitnimmt, auch begeistern kann. Und wenn ich das höre, freut es mich, weil ich das tatsächlich für wichtig finde und oft auch vermisse in Kundenkontexten.
Wofür willst du in Erinnerung bleiben? Was soll man später mal über dich sagen?
Ich habe jetzt kurz gezögert, weil es mich fast ein bisschen in einen emotionalen Zustand begibt, weil es eine Frage ist, die ich tatsächlich immer mal wieder versucht habe, sachlich zu bearbeiten. Und dann landet man natürlich bei sowas. Ich stelle mir meinen Nachruf vor von so und so vielen Organisationen und Verdienste und Bundesverdienstkreuze. De facto ist es aber aus meiner Sicht sehr simpel, dass ich es geschafft habe, das, was mir mitgegeben wurde, so in der Welt umzusetzen, dass es möglichst viel Menschen dienlich war und ihnen zu einem besseren, stabileren, positiveren Leben verholfen hat, ohne dass ich mich aber dafür verbiegen musste, sondern ich selbst bleiben konnte.